Ein guter Freund und ich haben uns immer wieder, wenn wir uns begrüßt haben, gesagt, Gott ist gut. Das hat ungefähr so funktioniert, dass ich gesagt habe, Gott ist gut. Und er hat gesagt, zu jeder Zeit. Und dann habe ich gesagt, zu jeder Zeit. Und dann hat er gesagt, ist Gott gut. Und genau das möchte ich jetzt auch mit euch machen. Ich werde zuerst sagen, Gott ist gut, dann dürft ihr mir antworten mit zu jeder Zeit, dann werde ich sagen, ist Gott zu jeder Zeit und dann dürft ihr nochmal antworten, ist Gott gut. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert. Also ich starte. Gott ist gut. Zu jeder Zeit. Amen. So gut. Vielleicht habt ihr euch jetzt gefragt, was soll das? Was macht Yannick da mit uns? Das ist ganz einfach und jetzt darfst du mir gern den Titel der Predigt einblenden. Es hat nämlich mit dem heutigen Thema der Predigt zu tun. Ich habe die Predigt mit dem Titel Gott ist gut überschrieben. Doch bevor ich mit euch in den heutigen Predigttext starten möchte, möchte ich noch ein paar kurze Randbemerkungen machen. Wenn ich heute über die Güte Gottes spreche, dann geht es in erster Linie nicht darum, ob es überhaupt einen guten Gott gibt, bei dem vielen Leid, das wir auf dieser Welt erleben. Das wäre ein Thema für sich. Vielmehr geht es mir heute Morgen darum, Schlussfolgerungen aus der Güte Gottes ziehen zu können. Doch dafür müssen wir erstmal schauen, was das überhaupt bedeutet, wenn ich sage, Gott ist gut. Ein Schweizer würde jetzt vielleicht sagen, ja gut, ist ein Cremeschnitten. Deshalb müssen wir das genauer definieren. Was bedeutet denn gut? Das Gute kann allein am Wesen und an den Taten Gottes bemessen werden. Oder anders ausgedrückt, weil Gott der Erschaffer von diesem Universum ist, legt er den Maßstab fest, woran das Gute bemessen wird. Nicht wir sind die Instanz, die sagt, was gut und was schlecht ist, sondern Gott alleine. Und genau mit diesen Voraussetzungen möchte ich mit euch in den heutigen Bibeltext starten. Ich lese aus 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht, in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Vor ein paar Wochen habe ich über die ersten vier Verse dieses Briefes gepredigt und da ist uns die Irrlehre der Gnostiker begegnet. Und auch in diesen Versen geht Johannes wieder auf die Irrlehre der Gnostiker ein. Denn diese Gnostiker behaupten, dass Gott das Gute und das Böse in sich vereint. Wir können das ähnlich sehen wie das Symbol von Yin und Yang. Yin Yang sagt nichts anderes, als dass alles ein Gegenteil hat und beides zusammen eins ergibt. Die eine Seite ist hell und enthält trotzdem einen dunklen Punkt und die andere Seite ist dunkel und er enthält trotzdem einen hellen Punkt. Und das wird so miteinander ergänzt. Und ungefähr so können wir uns das vorstellen, sahen die Gnostiker Gott. Er vereint also nach ihrer Ansicht nach das Böse sowie das Gute in sich. Und diese Ansicht möchte Johannes jetzt hier widerlegen. Und deshalb zeigt er uns in Vers 5 auf, dass Gott nicht Licht und Finsternis in sich vereint. Nein, Gott ist nur Licht. In ihm gibt es nichts Böses. Er hat keine bösen Gedanken und tut nichts Böses. Das bedeutet, wenn Gott denkt, tut er Gutes. Wenn Gott handelt, tut er Gutes. Und selbst wenn Gott nicht handelt, ist es gut, was er tut. Das, was Johannes hier als Tatsache hinstellt, hat für uns tiefgreifende Auswirkungen für unser Leben. Denn wenn Gott wirklich gut ist, bedeutet das, dass er auch für unser Leben Gutes bereithält, dass es gut mit uns meint. Du kannst also in jeder Lebenslage Gutes von Gott erwarten. Glaubst du das? Glaubst du wirklich, dass es Gott mit dir hundertprozentig gut meint? Ich möchte das an einem kleinen Beispiel uns vor Augen führen. Ich glaube, wir denken von Gott oft, so wie wir von der Polizei denken. Wie heißt es so schön? Die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber kann mir bitte einmal einer sagen, wieso ich immer Angst habe, wenn ich die Polizei im Rückspiegel sehe? Ich kriege schon fast Schweißausbrüche. In diesem Moment habe ich Angst, dass die Polizei mich rausnimmt und mir eine Büße aufdrückt. Übrigens, so am Rande bemerkt, ich habe auch sehr gute Erfahrungen schon mit der Polizei gemacht. Aber genau diese Haltung haben wir oft Gott gegenüber. Oberflächlich glauben wir vielleicht, dass Gott gut ist, aber unterbewusst hegen wir gegen Gott Zweifel, ein Misstrauen gegen Gottes Güte. Doch wenn wir Johannes hier wirklich Glauben schenken, dann dürfen wir wissen, dass Gott Licht ist. Wir müssen uns nicht vor einem drohenden, unbekannten oder unberechenbaren Gott fürchten. Und Johannes, dem kann man vertrauen, weil der weiß das ganz, ganz genau. Er selbst hat nämlich Jesus erlebt. Er hat erlebt, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat. Er hat erlebt, wie Jesus Tausende von Menschen mit Nahrung versorgt hat. Und er hat erlebt, wie Jesus am Kreuz gestorben ist, um dem Menschen einen Zugang zu Gott zu verschaffen. Und nachdem Johannes all das erlebt hat, wirbt er dafür, diesem guten Gott zu vertrauen. Und ich möchte euch jetzt ganz konkret fragen, wie sieht das bei dir aus? Glaubst du, dass Gott gute Absichten für dein Leben hat? Gibt es irgendeinen Grund, Gott dieses Vertrauen nicht entgegenzubringen? Wenn wir auf Gott vertrauen und darauf, dass er gute Pläne für unser Leben hat, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf unsere Erwartungen an Gott. Die Feststellung, Gott ist Licht, ist dann nicht nur ein theoretisches Bekenntnis, sondern hat deutliche Auswirkungen auf die Gestaltung von unserem Leben. Deshalb macht Johannes hier in Vers 6 ganz deutlich, dass ein Leben in der Finsternis nicht mit Gott in Verbindung gebracht werden kann. Er bezieht sich hier auf den Lebenswandel von Christen. Wer behauptet, in enger Verbindung mit Gott zu stehen, aber weiterhin in der Sünde lebt, der macht sich selbst etwas vor. Damit widerspricht Johannes erneut der gnostischen Irrlehre. Diese behauptet nämlich, dass es egal sei, was man mit dem Körper, also der bösen Materie, tut. Der Gedanke von Johannes ist also, wer meint, es spielt keine Rolle, was er mit seinem Körper macht, irrt sich. Gott ist Licht und genau deshalb sollen wir auch im Licht wandeln. Oder anders formuliert, Gott ist gut und deshalb sollen wir uns auch nach seinen guten Maßstäben ausrichten. Das gelingt aber nur, wenn wir wirklich erkennen, dass Gott gut ist. Wenn wir da beim Beispiel der Polizei bleiben, dann wird das sehr gut ersichtlich. Wer Gott einfach nur als den Polizist sieht, der ihm alles verbietet, was Spaß macht oder ihm keine Freude im Leben gönnt, der wird sich auch nicht freiwillig an die guten Maßstäbe Gottes halten wollen. Doch wer erkennt, dass Gott wirklich gut ist, der möchte sich auch nach den Maßstäben Gottes ausrichten. Denn derjenige erkennt hinter diesen Maßstäben die guten Absichten von Gott für unser Leben. Johannes fordert uns hier also auf, uns selbstkritisch zu hinterfragen. Wie sieht es in unserem Leben aus? Führen wir ein Leben nach den Maßstäben Gottes oder ist unser frommer Lebenswandel mehr Schein als Sein? Ich kann mich noch gut an meine Teenagerjahre erinnern. Ich habe eine Art Doppelleben geführt. In der Schule habe ich viel Blödsinn gemacht. Gut, das machen wahrscheinlich noch viele Jugendliche. Aber am Freitag und Samstag habe ich mich mit meinen Freunden getroffen und ordentlich gefeiert. Und am Sonntag war ich dann wieder der brave Yannick in der Gemeinde, der Pastorensohn. Und genau das Muster zieht sich bei vielen Menschen in ihrem Leben hindurch. Man kommt zwar sonntagmorgens in den Gottesdienst, lässt sich berieseln, aber unter der Woche spielt der Glauben keine Rolle. Oder man redet einfach nur so fromm daher, lebt aber nicht das, was man lebt, was man redet. Wer so lebt, der belügt sich selbst. Johannes fordert uns hier heraus, ganze Sache mit Gott zu machen. Wie sieht das bei dir aus? Ist dein frommer Lebenswandel mehr Schein als Sein? Wäre es nicht einmal an der Zeit, ganze Sache mit Gott zu machen? Gott ist gut und wer nach seinen Maßstäben lebt, kommt in eine echte und tiefe Gemeinschaft auch mit anderen, die sich nach diesen Maßstäben ausrichten. Paulus drückt das in Epheser 2, Vers 19 wie folgt aus. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Um ein Teilhaber dieser Gemeinschaft zu sein, ist es essentiell, sich nach den Maßstäben Gottes auszurichten. Denn diese Gemeinschaft wird erst dann Wirklichkeit, wenn wir im Licht von Gott leben. Wer sein sündhaftes Leben versteckt, lebt in der Dunkelheit und hat keine echte Gemeinschaft. Viele Menschen, die so leben, ziehen sich irgendwann zurück und entziehen sich auch der Gemeinschaft unter Christen. Das hat nichts damit zu tun, dass eine solche Person weniger Wert hat. Vielmehr hat es damit zu tun, dass das Licht nichts mit der Finsternis zu schaffen hat. Was in der Dunkelheit ist, kann nicht erkannt werden. Was hingegen von der Dunkelheit ins Licht gerückt wird, kann erkannt werden. Und genauso verhält es sich mit unserem sündigen Verhalten. Die Sünde in der Finsternis hat eine trennende Wirkung. Doch durch das Leben im Licht Gottes ist es möglich, diese Trennung zu überwinden. Denn durch die Gemeinschaft mit Gott wird die trennende Wirkung der Finsternis aufgehoben und wir können Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben. Gemeinde ist also viel mehr als nur ein Zusammenkommen von irgendwelchen Menschen. Gemeinde ist der Ort, an dem Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen. In dieser Gemeinschaft muss man sich nicht verstellen. Diese Gemeinschaft ist echt. Und weil sie eben so echt ist, bietet sie uns die einmalige Chance, geistlich reifer zu werden und im Glauben zu wachsen. Ich möchte euch das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Als ich in Beatenberg noch auf der Bibelschule war, hing bei uns im Männerhaus, im Treppenhaus, ein Bibelvers aus den Sprüchen. Dort steht, wie man Eisen durch Eisen schleift, so wird ein Mensch den Charakter, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Die Gemeinschaft in der Bibelschule war sehr schön, aber trotzdem auch sehr herausfordernd. Aber genau diese Herausforderungen haben mir geholfen, im Glauben zu wachsen und meine Beziehung zu Gott zu vertiefen. Ich möchte euch das an einem kleinen Beispiel ein bisschen deutlicher machen. Und zwar genau in dem Thema, dass Gott gut ist, konnte ich in dieser Zeit enorm viel lernen. Dass Gott gut ist und dass er immer alles im Griff hat. Und das war in einer Zeit, in der ein guter Freund von mir verstorben ist. Da habe ich Gott nicht mehr verstanden. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber genau diese Gemeinschaft hat mir wieder aufgezeigt, dass Gott gut ist und dass er alles in seiner Hand hat. In dieser Zeit durfte ich aber auch immer wieder Korrektur von anderen Studenten erleben, aber auch andere Studenten auf falsches Verhalten hinweisen. Wer nach den Maßstäben Gottes leben will, braucht immer wieder Korrektur. Diese Korrektur bekommen wir durch Gottes Wort, die Bibel, die uns zeigt, was wirklich gut ist. Jeder Mensch hat aber blinde Flecken. Das bedeutet, dass man nicht immer sieht, an welcher Stelle man Korrektur benötigt. Wenn wir den Glauben einfach für uns leben, dann passiert es vielleicht, dass wir einseitig werden oder ein völlig schräges Verhalten entwickeln und es nicht einmal merken. Und genau dazu hat Gott uns in die Gemeinschaft der Gläubigen gestellt. Und so kann eine spezielle Lehre oder ein spezielles Verhalten bemerkt und in Liebe angesprochen werden. Und wenn ich in Liebe sage, dann bedeutet das nicht, dass ich Hauptsache am anderen rumnörgel. Es geht also nicht darum, den anderen für seinen Charakter oder seinen Persönlichkeitsstil zu kritisieren. Es geht vielmehr darum, das sündige Verhalten seines Gegenübers zu erkennen und ihn darauf hinzuweisen und sein geistliches Wohl dabei im Auge zu haben. Das ist möglich, weil wir im Licht sind und dadurch echte Gemeinschaft haben können. Wir haben nun gesehen, dass das Fehlverhalten dessen, der im Licht lebt und echte Gemeinschaft hat, aufgedeckt wird. Denn wenn unser Leben vom Licht Gottes beleuchtet wird, erkennen wir, dass wir alleine vor Gott nicht bestehen können. Wir brauchen Gott, um so zu leben, im Licht zu leben. Das bedeutet, dass man Christen nicht daran erkennt, dass sie keine Fehler haben, dass sie ein perfektes Leben leben, sondern daran, dass Christen ihre Fehler aufdecken lassen und sie zugeben. Denn jeder, der an Jesus Christus glaubt, hat verstanden, dass es keine Schande ist, seine Schuld zuzugeben. Denn wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns vergibt. Und genau das kommt im zweiten Teil des siebten Verses sehr schön zum Ausdruck. Und deshalb möchte ich diesen Vers gleich nochmals lesen. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn Johannes hier vom Blut Jesu spricht, dann hat das keine magische Bedeutung. Es hat viel mehr damit zu tun, dass Johannes sich hier der Sprache des Opferkults aus dem Alten Testament bedient. Wer sich gegen Gott versündigt, hat sein Leben verwirkt. Er muss sterben. Und weil im hebräischen Denken der Sitz des Lebens im Blut ist, ist es nicht verwunderlich, dass die Strafe für die Sünde mit Blut begossen werden muss. Und dafür wurde im Alten Testament wurden Tiere geschlachtet und Gott als Opfer dargebracht. Doch diese Opfer waren nicht vollständig. Kein Mensch konnte durch die Opfer gerecht werden. Diese Opfer waren lediglich ein Vorzeichen auf die göttliche Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil wird. So lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 12. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein und für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Wenn wir also die Bedeutung des Blutes aus dem Alten Testament kennen, können wir plötzlich viel besser verstehen, was Jesus wirklich für uns getan hat. Jesus hat nicht einfach irgendwelches Blut vergossen für Reinigung, sondern er hat sein eigenes Blut vergossen. Er selbst gab sein Leben hin. Er ließ sich auspeitschen und ans Kreuz nageln. Er ging ans Äußerste und gab sein Leben für uns hin. Und genau durch diese totale Hingabe hat Jesus uns mit Gott versöhnt. Das Blut von Jesus ist der Preis, durch den er uns von der Sünde losgekauft hat. Und an dieser Stelle können wir wirklich nur noch staunend hier stehen und sagen, ja, Gott ist gut. Ihr müsst euch das einmal vorstellen. Niemand, aber auch wirklich niemand, kann Gott dazu zwingen, uns entgegenzukommen. Niemand kann Gott dazu zwingen, seinen einzigen Sohn auf diese Welt zu senden, damit er für uns stirbt und wir Vergebung bekommen. Niemand kann Gott dazu zwingen. Das alles geschieht allein aus der Güte Gottes. Weil Gott gut ist, vergibt er uns. Und genau das wollen wir nachher anschließend auch im Abendmahl miteinander feiern. Wir haben in dieser Predigt gehört, welche Auswirkungen Gottes Güte für unser Leben hat. Gott ist gut und deshalb können wir Positives von ihm erwarten. In ihm gibt es nichts Schlechtes. Deshalb müssen wir nicht vor Angst vor einem unberechenbaren Gott haben. Er meint es gut mit uns. Er hat gute Absichten für unser Leben. Und deshalb möchte er auch, dass wir nach seinen guten Maßstäben leben. Er wünscht sich von Herzen, dass wir ganz in die Nachfolge von ihm gehen. Nicht nur sonntags oder wenn man fromm reden kann, sondern die ganze Woche soll unser Handeln von der Nachfolge gekennzeichnet sein. Die Frage dafür ist, ob du ihm vertraust und dich ganz auf Gott einlässt. Gott möchte aber nicht nur, dass wir uns einfach auf ihn einlassen und an ihn glauben und den Glauben dann für uns leben. Deshalb hat Gott dich auch in die Gemeinschaft der Gemeinde hineingestellt. Diese Gemeinschaft, Durch diese Gemeinschaft ist es möglich, weil Gott die Grenzen der Finsternis überwunden hat. Die Gemeinde soll also ein Ort der Annahme und der Wertschätzung sein. Gleichzeitig dürfen wir aneinander wachsen, sowohl charakterlich, aber auch im Glauben. All das ist nur möglich, weil Jesus Christus sich als Opfer für uns hingegeben hat. Er vergoss sein Blut, damit wir Vergebung von unseren Sünden erfahren können. Einen größeren Liebesbeweis als das gibt es nicht. Und deshalb kann ich hier aus voller Überzeugung stehen und sagen, Gott ist gut. Jederzeit. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du gut bist. Vater, dass du gut bist und wir von dir Gutes erwarten dürfen. Vater, danke, hast du deinen Sohn auf diese Welt geschickt und dürfen wir das in dieser Adventszeit ganz bewusst uns wieder in Erinnerung rufen. Danke, Jesus, hast du dich am Kreuz für uns hingegeben, damit wir Vergebung erfahren können, damit wir Gemeinschaft haben dürfen. Danke, ist es möglich, dass wir durch dich aus der Finsternis ins Licht hineintreten dürfen. Danke, bist du gut. Amen.